This is Spice A-Rack, and you're listening to Radio Ravnica.
Radio Ravnica, Folge 257. Heute mit den Themen Secret Lair, 50 Jahre Dungeons and Dragons und alles, was wir an Infos darüber gefunden haben. Nochmal reden wir über Foundation, denn wir haben erste Spoiler des neuen Hauptsets, sagen wir mal. Und danach für alle Leute, die es noch nicht wissen oder neu bei Magic sind, so ein kleines Einsteiger-Deep-Diving in die 5 Farben von Magic. Und für die Leute, die schon länger dabei sind, keine Sorge, euch wird's nicht langweilen, denn wir räumen auch mit Vorurteilen auf. Und wenn wir da noch Zeit haben, ask us anything, eure Fragen an uns. Und wie immer an meiner Seite, der liebe Robin. Robin, wie geht's dir?
Hi, mir geht's gut. Tatsächlich, das wird ja so langsam wieder kühler und ja. Die Themenvielfalt ist auf jeden Fall gegeben, dadurch, dass momentan wir noch vor den Duskmourne-Spoilern sind. Deswegen ja. Ein paar eigene Themen mal mit reinzubringen, ist eigentlich ganz nett, oder?
Ja, es ist halt vor allem so ein bisschen diese Vorbereitung auf die nächste Spoiler-Season, sag ich mal. Wir sind ja immer bei Spoiler-Season so ein bisschen eingeschränkt in unserer Themenauswahl, sag ich mal. Weil wir ja doch ganz stark euch auch die Spoiler und unsere Meinung zu den Spoilern sagen wollen. Und so ist es da schon, glaube ich, ganz, ganz angenehm. Und ich glaube, das sind auch sehr, sehr coole Themen. Ich freue mich wirklich drauf.
Ja, same. Aber bevor wir einsteigen, ein kurzer Hinweis, dass wir diese Woche wieder gesponsert sind von Holy, dem Energy Drink bzw. Ice-Tee bzw. Hydration Drink ohne Bullshit und gerade zu diesen heißen Temperaturen sehr zu empfehlen mit Eiswürfeln im Shaker. Oh, ja. Und ihr könnt diese Getränke ausprobieren und uns dabei indirekt unterstützen, indem ihr vorbeischaut bei weareholy.com/Radio Ravnica. Und wenn ihr dann was gefunden habt, was ihr dann kaufen möchtet, spart ihr sogar noch waschechtes Geld, wenn ihr Ravnica 5 eingibt, 5 Euro auf euren Ersteinkauf oder mit Ravnica 10, 10% auf euren Einkauf allgemein, also wenn ihr dann zweite, dritte, vierte Mal einkauft. Und das Beste ist, ein kleiner Prozentsatz geht davon an uns und wir können uns davon den Podcast finanzieren. Deswegen vielen, vielen Dank an Holy. Vielen Dank an alle Leute, die uns darüber schon unterstützt haben. Und du hast noch eine Ankündigung zu diesem Wochenende, zum Gamescom-Wochenende.
Genau, denn es hat sich ergeben, dass ich 2 Tickets bekommen habe für die Gamescom. Und zwar für Sonntag. Das heißt, wenn ihr Sonntag auf der Gamescom seid und jetzt noch nicht irgendwie über Herne oder irgendwelche Command Fests oder irgendwelche Magic Cons bisher die Möglichkeit hattet, mich zu treffen, mit mir zu reden oder ähnliches, oder ihr das nochmal machen wollt, aus irgendwelchen Gründen, dann könnt ihr gerne am Sonntag auf die Gamescom kommen. Ich versuche so gegen 13 Uhr beim MTG-Stand zu sein. Also bei Magic the Gathering hat einen Stand, neben One Piece und ein paar anderen Kartenspielen. Und ich versuche gegen 13 Uhr mal da zu sein, so ungefähr wahrscheinlich eine Stunde, anderthalb, je nachdem, wie viele Leute da sind und wie viel Anlauf ist. Und ja, wenn ihr da vorbeikommen wollt, kommt auf jeden Fall sehr, sehr gerne vorbei. Das wird dann, glaube ich, ganz cool. Und ja, das ist schon alles.
Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß. Und ich bin gespannt, was du von der Gamescom so alles berichten wirst, ja, wer so alles da ist und wie der Stand überhaupt aussieht. Aber dann würde ich sagen, springen wir doch mal ins erste Thema, und zwar Secret Lair Drops. Bevor wir vielleicht in die neuen Drops reingehen, hatten wir ja diese Woche, also letzte Woche, einen Release, den wir so ein bisschen angekündigt haben, wo wir uns gewundert haben, ob man denn da rankam. Marc, kam man denn da ran? Und an was sollte man denn da rankommen?
Es ging um Festival in a Box.
Genau.
Und wir haben uns da wirklich Sorgen drum gemacht. Festival in a Box war dieses Mystery Booster 2, wo halt das zu 280 Euro irgendwie verkauft wurde. Mhm. Und wir hatten uns ausgemacht, so hey, wir treffen uns und wir setzen uns da hin und warten zusammen in der Warteschlange. Ist leider flach gefallen, weil ich flachgelegt wurde vom Wetter. Vielen Dank an meine Kopfschmerzen an dieser Tag. Und ja, spannenderweise, wir nehmen jetzt Dienstag auf. Das ist für uns ungewöhnlich mittlerweile. Und es ist immer noch bestellbar.
Ja, es ist wirklich krass.
Crazy. Es muss wirklich viel, 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 viel Supply da sein.
Entweder das oder die Hürde von 280 Euro ist dann doch vielleicht zu hoch für viele Leute, die sich das vorher geholt haben.
Vollkommen verständlich.
Aber ich war auch sehr, sehr überrascht. Ich war hier wirklich zum Countdown, als der Shop dann online ging, dann auf der Seite und war so, okay, auf jeden Fall beeilen, sofort in den Warenkorb. Dann kommt mir erst in die Queue. Mhm. Und die Queue hat mir erstmal angezeigt, okay, eine Stunde Wartezeit. Ui. Und ich war so, alles klar, das war's. Das war's. Wenn ich durchkomme, ist schon wieder alles weg. Aber tatsächlich diesmal nicht. Und ja, ich habe mir eine gesichert. Du hast dir eine gesichert.
Ja.
Soweit ich das mitbekommen habe, haben sich auch alle Leute, die eine haben wollen, jetzt auch eine gesichert. Also entweder haben sie die Demand hingekriegt oder halt
genug
Supply da gehabt. Oder es verkauft sich nicht so gut, wie wir gedacht haben. Kann natürlich auch sein. Aber wir können es ja mal beobachten, wie es dann bei der nächsten Secret Lair Drop sein wird. Denn wir haben einen Geburtstag zu feiern von Dungeons and Dragons. Das kleine, sympathische Rollenspiel wird 50 Jahre alt. Es ist wirklich großartig. Und wir bekommen dazu, derzeit angekündigt sind 4 Secret Lair Drops. Eins allgemein, dann soll es 2 von den Beholdern geben. Dann eine noch zu Baldur's Gate Astarion und eine zu Baldur's Gate Kalec. Also 4 von 5, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, sind dann schon angekündigt. Oder habe ich vielleicht eine? Haben wir schon alle 5?
Nee, wir haben alle 5. Wir haben alle 5 tatsächlich.
Ah, okay. Dann war es zum Zeitpunkt, als ich das runtergeschrieben habe, war noch nicht alles da. Genau, das heißt, wir haben so ein bisschen klassisches D&D-Artwork in Exhibition of Adventure. Wir haben Astarions Thirst, ein sehr wertgeschätzter Charakter aus den Baldur's Gate 3-Titeln mit sehr viel Vampir- und Orzhov-Gedöns. Wir haben Eye of the Beholder, 2 Stück in verschiedenen Beholder-Artworks. Und natürlich Kalec Rage, hauptsächlich Mono-Red-Karten und ein Artefakt. Welches von denen spricht dich denn am ehesten an? Und hast du denn eins, was sich vielleicht auch von Value her besonders lohnt?
Mich sprechen alle an. Das ist halt das Crazye. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal bei dem Exhibition of Adventure an. Mhm. Weil ich glaube, hier können wir wirklich zu jedem Secret Lair was sagen. Wir können zu allem irgendwie ein bisschen durchgehen, was wir ja normalerweise nicht tun. Weil Secret Lair sind weder eure noch unsere Lieblingsthemen. Aber Dungeons and Dragons ist noch mal was anderes. Also gerade auch diese Universes Beyond, was es ja nicht ist, weil es Wizard ist, aber ihr wisst, was ich meine, ist halt immer wieder eine andere Sache. Wenn wir jetzt die Exhibition of Adventure anschauen, haben wir wunderschöne Artworks.
Ja, die sind wirklich ziemlich
cool. Ponder da drin ist der absolute Abriss mit dem Red Dragon, der in den Cube Show. Oh mein Gott, ist das hübsch. Mhm. Und dann auch sind da Sachen drin wie Goldspan Dragon oder das auch nice. Azeroth. Azeriak, so, Entschuldigung, das ist immer ein bisschen der Arglitch. Und das ist alleine schon. Ponder, Goldspan Dragon und der Arglitch sind alles 3 crazy gute Karten. Mhm. Dann haben wir noch Reality Shift, eine Karte, die ich sehr, sehr, sehr geliebt habe im Commander und sie immer noch sehr oft spiele. Faithless Looting mit einem wunderschönen Artwork und wirklich viel gespielte Karte, da wo sie noch legal ist. Wir haben das Monster Manual. Das ist eher so ein Commander-Ding, meiner Meinung nach. Mhm. Und aus irgendeinem Grund haben wir, glaube ich, die Hidden Card schon von diesem Set. Oh. Weil ich glaube, Fell the Mighty ist die Hidden Card.
Ah, okay. Das kann gut sein.
Die wird halt auch gespielt. Habe ich neulich im Commander noch gegen gespielt.
Ja.
Und das ist ein Drop, der ist insane. Goldspan Dragon ist lang nicht mehr so teuer wie früher.
Ja.
Ponder, Faces Looting kosten beide ein paar Cent. Ja. Der Arclitch kostet auch nicht die Welt. Aber diese Artworks und fast alles playable und fast alles geil in diesem Ding, das ist einfach, und es sind 7 Karten.
Ja.
Das ist doch einfach geil.
Das ist wirklich ziemlich geil. Vor allen Dingen, die Artworks sind inspiriert oder sind sogar 1:1 die Cover und andere Artworks aus den verschiedenen D&D-Büchern. Also Fell the Mighty zum Beispiel ist von Dungeons and Dragons Supplement 1 Greyhawks von 1975. Das Faceless Looting, das kennt man, glaube ich, auch von Advanced Dungeons and Dragons. Ja. Also, das ist so ein sehr prominentes Artwork. Gibt's, glaube ich, auch so Würfelstatuen und sowas von. Und so zieht sich das halt durch, dass wir sehr, sehr Classic Fantasy Artworks hier haben. Ich glaube, das eheste, was wie eine normale Magic Artwork aussieht, ist halt Azeroth, der Arclitch, weil der ist halt, also, es ist von Dungeon Master Guide 5th Edition von 2014. Das ist, glaube ich, das modernste Artwork, was wir haben.
Mm.
Und so wirkt's halt auch. Das ist schon sehr, wie Magic heutzutage so ein Borderless-Frame macht. Aber trotzdem, ich find's ziemlich geil. Also
Und vor allem, man hat ja allein der Goldspan Dragon sind halt, ist eine 5-7-Euro-Karte.
Ja.
Der Arclitch kostet 2, 3, 4, warte mal, für unsere Mods, 20.08.24 um 18:37 Uhr. Mhm. Ich wurde ja mal angeschnauzt dafür, dass ich einfach irgendwelche Werte da rein sag. Und 3 Tage später sind sie anders. Ponder kriegst du für 1-2 Euro in dem Artwork bestimmt nicht. Mhm. Sagen wir es mal so. Reality Shift, wie gesagt, eine sehr beliebte Commander-Karte und auch Monster Melee und Fell the Mighty. Einfach so coole Sachen. Also es sind gute Karten, es ist ein gutes Artwork, es ist ein rundes Secret Lair im Vergleich zu dem, was wir jetzt in letzter Zeit bekommen haben, wo wir beide die Haare gerauft haben. Bei mir sind nochmal 50.000 Haare mehr ausgefallen. Und ich mir gedacht habe, so, ey Leute, Komm schon, mach da was Anständiges. Und da haben sie was Anständiges rausgehauen. Sie können es, wenn sie wollen.
Auf jeden Fall. Also wie gesagt, wahrscheinlich Value ist nicht so hundertprozentig da, aber ich meine, die Playables sind da. Man kann für jedes irgendwo eine Heimat finden, außer super spezifische Sachen wie Monster Manual oder Azarak. Aber trotzdem, eine grundsolide Secret Lair Job mit echt sehr, sehr geilem Artwork. Und dann gehen wir doch mal zur nächsten, und zwar Astarions Thirst. Astarion, wie gesagt, einer der Hype-Charaktere aus Baldur's Gate 3, der doch sehr interessante Vampir mit einer sehr interessanten Backstory und ja, offenem Oberteil auf der einen Artwork. Ist ja schon mal auf einer Magic Card erschienen in Baldur's Gate oder wie ist das? Dungeons and Dragons?
Battle for Baldur's Gate, ja.
Genau. Und
hast du nicht noch eine Draftbox davon hinter dir rumstehen?
Nee, die habe ich schon aufgemacht. Das war ja, die habe ich von Keep Seven damals mitgebracht.
Ja.
Aber hier Headline der fünf Karten. Einmal natürlich als sich selbst, Astarion the Decadent in einem Full Art. Dann haben wir Anguished Unmaking, ein 3-Mana Exile Removal für einfach alles außer Länder. Und man muss aber 3 Leben zahlen. Dann haben wir Mortify, dasselbe, jedoch nur für Destroy, Creature und Enchantments, also nicht ganz dasselbe. Und dann haben wir die Infinite Combo für Life Gain Decks, und zwar Exquisite Blood und Sanguine Bond, wo das eine sagt, wenn ein Gegner Leben verliert, bekommt man so viel Leben, und die andere sagt, immer wenn du Leben dazu bekommst, verliert der Gegner so viel Leben. Und wenn man beide draußen hat und man einmal Lifelink oder sonst was hat, dann ist das so ein Infinite Loop und alle sind quasi raus.
Das erste Mal, dass wir eine Combo in einem Secret Lair haben, oder?
Ja, total. Vor allen Dingen, ich mag es, glaube ich, wirklich, weil sie sind beide on Flavor. Wizards of the Coast weiß, dass die beiden zusammengespielt werden in Commander, weil es halt einfach so eine Win-Condition ist. Es ist im selben Theme, es ist Vampir-themed hier, es ist Starion-themed. Und ich find's großartig. Also warum nur das eine, aber nicht das andere reprinten? Finde ich persönlich auch super. Und ich glaube, das meiste Value ist halt auch wirklich in diesen zwei Karten, oder?
Ja, das Sanguine Bond nicht so wirklich. Das kostet nicht so viel. Aber das Exquisite Blood sind aktuell so knapp 20 Euro alleine.
Ja.
Anguished Unmaking und Modify kosten beide nicht so wirklich was. Sanguine Bond auch nicht. Und Astarion, muss ich sagen, finde ich halt in dem Artwork richtig, richtig cool.
Voll.
Ich muss aber auch da sagen, Astarion selbst, also der Dekadente, ist halt auch nur irgendeine 20-Cent-Karte. Also das ganze Secret Lair kostet vielleicht 25 Euro. Aber das Artwork ist insane total gut. Es ist cooles Flavor. Und ich kann viele, viele, viele Leute sehen, die schwarz-weiß Vampire spielen, die bestimmt diese Karten spielen werden. Vielleicht auch einfach das Starter-Deck, also das Precon-Deck, muss man ja sagen, ist ja kein Starter-Deck, aus Innistrad?
Aus Ixalan.
Ixalan, genau. Aus dem neuen Ixalan. Und Leute, die das haben, können sich hier einfach ein sehr, sehr cooles On-Flavor-Artwork einfach noch schön mit reinholen. Wie gesagt, Value ist nicht ganz drin, aber es ist eigentlich eine sehr, sehr coole Kombo.
Genau. Und ich meine, Baldur's Gate 3 Fans, die werden sich das wahrscheinlich sowieso holen. Also in jeder Sequenz, ne, man sieht Will auf Sanguine Blood. Ich glaube, es soll Shadowheart sein in Exquisite Blood. Wir sehen einen Teil seiner frühen Questreihe in Anguished Unmaking und den ersten Dungeon in Mortify. Also es ist schon alles sehr schön dargelegt und auf jeden Fall ein Charakter, der es verdient hat. Die nächste Secret Lair Drop ist D&D Death is in the Eye of the Beholder Nummer 1. Das sind 6 Karten. Angeführt von Xanata gilt Kingpin, ein auch Beholder aus Baldur's Gate, aus dem Booster Set. Zusammen mit ein paar Spells. Wir haben Bribery, eine ziemlich krasse Karte für blaue Commander-Decks. Wir haben Stifle, was eine aktivierte oder Triggered Ability countert. Wir haben Delay, was ein weirder Counterspell ist.
Das ist dann großartig.
dann haben wir Blood Money, ein Wrath für 7 Mana. Und wir haben Drown in the Lock, ein Mill-themed Counterspell bzw. Removal-Spell. Alle Artworks sind ein bisschen psychedelische
Beholder.
Ist schon ziemlich krass, oder?
Ich find's geil. Also auch dieses Secret Lair holt mich von vorne bis hinten ab. Wir haben Xanata. Xanata ist ein sehr, sehr, sehr beliebter Commander, von dem, was ich mitgekriegt habe. Und es ist ein sehr cooler Beholder. Mythic Rare aus Forgotten Realms. Und nicht teuer, 3-4 Euro oder so. Aber ich habe schon eine Menge Leute gesehen, die den spielen. Mhm. Und Karten wie Bribery, die wirklich insane gut sind und auch gar nicht so günstig. Oder auch Sachen wie Delay sind einfach so coole Sachen. Also Delay, gab es mal eine riesen Judge-Diskussion drüber, denn in Französisch heißt die Karte Retard, also Retard. Mhm. Und wenn man das übersetzt, heißt es dann wieder irgendwie, ja, Depp oder so freundlich ausgesprochen.
Ja.
Depp, das heißt ein bisschen Schlimmeres. Und da waren da auch so dieses, okay, englische und deutsche Spieler holen sich die französische Version. Hm, spannend. Mhm. Aber ja, ich muss sagen, auch sowas wie Blood Money, wo man einfach eine Menge Tokens bekommt. Drown in the Lock ist eine sehr, sehr gute und vielseitig spielbare Karte, die in, soweit ich weiß, also ich habe in Pioneer in Berlin schon dagegen gespielt.
Ja, also wenn die mir gespielt wird, dann, ja, ist das auf jeden Fall eine
dann
Karte, die
da
noch drin spielt.
Modern und Legacy, wo sie gespielt wird. Stifle ist ein absolutes Bonkers-Haus in Legacy. Und ja, dementsprechend für Xanatar einfach eine sehr, sehr gute Singulär. Auch hier wieder durchdacht, voll, auch so ein bisschen mit seinem Effekt, so ein bisschen, dass man die Bibliothek durchsuchen kann und so weiter. Es ist wirklich, wirklich gut.
Total. Also finde ich auch eine gute thematische Verbindung und auch die Aufteilung in zwei Beholder Secret Lair Drops, ja, macht jetzt Sinn, wenn wir die Nummer 2 besprechen. Und zwar Death is in the Eyes of the Beholder 2, angeführt von Kara Sika the Eye Tyrant, ebenfalls ein Legendary Creature Beholder, auch aus einem der D&D-Sets, ist diesmal aber Rakdos und nicht wie der Kollege vorher Dimir. Und dementsprechend sind natürlich auch seine Spells ein bisschen was anderes. Wir haben Snuff Out, Pauper-Spieler, passt auf. Hier kommt nochmal Snuff Out. Dann haben wir Defile, wo eine Kreatur -1/+1 für jeden Swamp kriegt. Wir haben Ubliat, auch ein sehr beliebter oder ein, ja, nicht mehr so ganz beliebt, aber er war mal ganze Zeit gehypt, weil er eine sehr interessante Art des Removals darstellt.
Ja, dann haben wir Black Pauper geht's immer noch.
Genau, das stimmt. Dann haben wir noch Fling und Fire Covenant. Den Spell kannte ich tatsächlich gar nicht, aber Fling ist ja so das typische, man wirft seine Kreatur einfach den Gegner in den Kopf und schaut, was passiert. Hier sind auf jeden Fall mehr Removal-Spells drin, aber sie gehen auch alle wieder in Karazikas Commander-Deck, hypothetisch gesehen.
Mm,
wie findest du denn die?
Ebenfalls insane. Snuffout ist ein geiler Reprint. Wir brauchen mehr Snuffouts im Leben. Snuffout darf keine 7-8-Euro-Karte sein. Ubliat, sehr, sehr guter Removal für Mono Black, muss man einfach sagen. Defile, Fling, coole Artworks, durchgehend coole Artworks. Aber dass sie den Fiery Covenant nochmal geprintet haben, finde ich mega. Ich habe den tatsächlich früher in Legacy gespielt. Der ist aus Ice Age und macht halt echt eine Menge coolen Schaden, wenn man ein bisschen was an Leben hat. Dementsprechend auch eine sehr gute Karte. Und natürlich, ja, der kleine Beholder, der Eye Tyrant, mega, mega coole Karte. Ja. Auch sehr beliebte Karte tatsächlich. Ist ja der Commander tatsächlich aus dem Deck.
Genau.
Aus dem Ding-Deck. Und ich kann mir auch vorstellen, dass da auch Leute sagen, hey, ich spiele den und ich spiele vielleicht ein oder zwei Karten davon, ich upgrade das. Das kann ich auch so ein bisschen sehen. Kostet ja selber auch irgendwie, ich glaube, 7-8 Euro oder so. Snuffout kostet ein bisschen was. Und der Rest ist nicht so viel wert. Aber die Artworks sind crazy, crazy cool.
Total. Und das Gegenstück zur Astarion Secret Lair Drop ist in wahrscheinlich meinem persönlichen Favoriten aus der Drop ist D&D Kalex Rage. Ich würde sagen, der andere sehr starke Charakter oder sehr beliebte Charakter aus dem Baldur's Gate 3 Spielen, mit angeführt von Kalex Fury of Avernus, habe ich tatsächlich ein Commander-Deck drumherum, was ich sehr, sehr cool finde. Und ist auch eine Karte, die gar nicht so günstig ist. Also ich meinte, sie wäre so 7-8 Euro oder so um den Dreh. Dann wird es aber noch weitergeführt von City on Fire, ein sehr teures Enchantment mit Convoke, was aber den Schaden vertrippelt von roten Sourcen. Dann Stranglehold, 4-Mana Enchantment. Gegner können die Bibliothek nicht durchsuchen und immer wenn ein extra Zug dazu kommt, würde der Zug anstattdessen geskippt, also keine extra Turns. Dann haben wir Thrill of Possibility, so ein bisschen Impulse Draw und Dolmen Gate, was sehr spannend ist. Da muss ich erst mal gucken, wer das kommt. Ist auch gar nicht so häufig reprintet worden, ist dementsprechend ganz schön teuer geworden, oder?
Dolmen Gate kommt aus einem Set, das lange, lange in Vergessenheit geraten ist, weil die meisten Leute da nicht gespielt haben, nämlich Lurwine.
Ja.
Und ist eine sehr, sehr coole Sache. Hat, glaube ich, einen Reprint in der Liste und im, ich glaube, im Mystery Booster, wenn mich alles täuscht, kostet eigentlich auch so 10 Euro. Und auch die Kala kostet auch so um die 10 Euro.
Ja.
Ich würde hier gerne einen Shoutout machen, dass Wizard aufhört, Thrill of Possibilities zu drucken. Es ist genug. Wir haben genug davon in 1000 verschiedenen Artworks. Wir wissen, ja, ihr liebt die Karte, aber hört auf damit. Nee, brauchen wir nicht mehr. Stranglehold haben tatsächlich die Judges kaputt gemacht. Mhm. Vom Preis her. Und Stranglehold ist auch keine beliebte Karte im Commander. Also wenn ihr die Karte droppen werdet, weil ihr sagt, ja, dann kann man kein Extra dazu bekommen. Leute werden euch hassen. Spielt sie nicht. Ja,
ich glaube, Karten, die generell sagen, you can't do X, ist immer schwierig. Ja, aber ja, ich meine, es ist eine gute Karte, die man in so einem schwarzen, in so einem roten Deck eben spielen kann.
Ja.
Tatsächlich finde ich es auch, also ich finde die tatsächlich ziemlich, ziemlich gut. Ich hätte mir tatsächlich ein paar mehr Spells gewünscht, die so in die extra Combat Turn irgendwie rangeht. Also es gibt ja sowas wie Combat Celebrant oder sowas oder andere rote Spells, die mehr so in die Richtung geht. Dolmengeld ist aber tatsächlich eine Karte, auf die ich jetzt so ein Auge geworfen habe. Die sagt nämlich für 2 Mana, prevent all combat damage that would be dealt to attacking creatures you control. Was tatsächlich ziemlich interessant ist, wenn man mit ihr Tokens macht und dann immer wieder angreift und die ganzen 1-1er werden einfach tot geblockt.
Großartige
deswegen,
Karte.
Also es ist auf jeden Fall eine gute Secret Lair Drop und ich glaube, das überstehende Fazit von denen ist, wertemäßig, finanziell gesehen, ist okay. Nicht, dass man einen Goldsack mit nach Hause nimmt, aber flavormäßig und, sag ich mal, für die Archetypen der Spieler, die sich davon was holen wollen. Ich glaube, da ist was dabei, wo man sagen kann, hey, ich mag mein Xanatar-Deck ab auf Pimpen. Alles klar, holst du die Beholder 1 oder ich hab Bock auf Vampire, holst du die Astarion Secret Lair Drop. Und wie gesagt, das Flavor ist da, die Karten sind auf jeden Fall gute Reprints, auch wenn sie nicht das Value so krass haben, aber kriegt einen Daumen nach oben, oder?
Ja, tatsächlich. Also natürlich einen Daumen nach oben mit Anführungsstrichen, weil jetzt werden Leute sagen, ich will das nicht, ich finde das doof, das ist nicht mehr Magic und so weiter und so fort. Ich finde, es ist sehr close an Magic. Ich finde, es ist für die Leute, die es haben wollen, ein sehr cooles Add-on und meiner Meinung nach eine der besten Secret Lair Drops, die wir seit ganz, ganz, ganz langem hatten. Die anderen waren viel, 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 viel schlimmer und schlechter.
Ja, das stimmt wohl. Und vor allen Dingen, aber man muss noch da eben dazu sagen, die bestehende Kritik mit dem, dass Sachen zu schnell ausverkauft sind, wie bei dem Monty Python Secret Lair Drop, besteht natürlich weiterhin. Also das Ganze ist auch nur dann gut, wenn man auch die Secret Lair Drop bekommen kann, die man haben möchte. Deswegen hoffe ich, dass sie es jetzt wie bei der Festival in the Box so ein bisschen herausgefunden haben, wie viel sie anbieten müssen. Aber ansonsten, wenn man Bock auf D&D hat, wenn man Bock auf die verschiedenen Drops hat, dann kann man da ruhig zuschlagen, weil die Artworks geben es auf jeden Fall her.
Ja.
Genau, aber wie seht ihr das mit den neuen Secret Lair Drops von Dungeons & Dragons zu 50 Jahren? Seid ihr Dungeons & Dragons Fan? Habt ihr es schon mal gespielt? Habt ihr Baldur's Gate gespielt und wollt euch die ein oder andere Secret Lair Drop davon holen? Schreibt uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und wir machen mal weiter mit einem, mit Foundations, dem Magic Set nach Duskmorn. Weil wir sind ja jetzt quasi mit den Preview Seasons immer so ein Set davor. Zumindest könnte man das so meinen. Nicht ganz eine Preview-Season, hat noch nicht begonnen davon, aber wir haben schon ein paar mehr Karten bekommen. Und das lässt einen so ein bisschen munkeln in Richtung, was man denn so für Evergreens noch erwarten könnte. Denn wir erinnern uns, Foundations wird ein Set sein, was die nächsten 5 Jahre mal mindestens standardlegal bleiben soll. Und wir haben so ein paar Karten, die man dementsprechend schon irgendwie sagen kann, ist schon spannend, dass sie so lange im Standard sein werden. Und egal, welches Set kommt, welches Set geht, die Karte wird auf jeden Fall drin bleiben. Aber erstmal vielleicht vorab, hast du die Previews verfolgt? Wie findest du so die grobe Richtung, die wir jetzt erstmal verfolgen mit dem Set?
Ich find's spannend, was da passiert, weil es wirkt halt so, dass halt gerade 2 bestimmte Sachen sehr hart geprintet werden. Und am Anfang dachte ich, ah, okay, sie zeigen uns gerade, was in dem Starter-Deck drin ist. In dem, ihr kennt das ja zum Beispiel jetzt in Bloomborough gab es das mit Otter gegen Hasen oder Assassin's Creed gab es das mit Altair und Alter-Assassinen gegen Eivor und die neuen Assassinen. Mhm. Und dann ist mir auch eingefallen, so, das gibt's da ja gar nicht. Und dann dachte ich so, okay, vielleicht sind das irgendwie Jumpstarts. Und dann ist mir aufgefallen, so, nee, Jumpstart hat ein anderes Symbol.
Ja.
Aber und was ich dann aber gedacht habe, diese Starter-Jumpstart-Dinger, die sie haben,
genau,
weil es wirkt sehr stark so für mich persönlich.
Ja, Es ist auch, glaube ich, tatsächlich so, weil wir haben ja auch schon, als wir diese Einsteigerbox besprochen haben, da waren ja quasi diese Jumpstart oder die Foundation Jumpstart Packs drin, die standardlegal sind, dieses Standardsymbol haben. Und da waren Vampire und Katzen die abgebildeten Themen. Und daher kommen wahrscheinlich auch diese Previews. Aber es sind ein paar spannende Karten dabei. Man muss auch dazu sagen, es ist sehr viel so Draft-Chef dabei. Wir haben hier sowas wie Angelic Edict, eine 5-Mana-Sorcery, die eine Kreatur der Enchanten exilt. Das ist jetzt nicht wirklich spannend, darüber wollen wir jetzt nicht wirklich reden. Aber ich finde zum Beispiel sowas spannend wie Vengeful Blood Witch, ein 2-Mana-1-1 Creature Vampire Warlock mit Whenever this creature or another creature you control dies, target opponent loses one life and you gain one life. Das ist so ein typischer Blood Artist-Effekt, der so ein bisschen ja mutmaßen lässt. Okay, also das heißt, schwarze Sacrifice-Strategien haben so ein Grundset an Karten, mit dem man arbeiten kann. Also wie findest du das, dass man so Grundstrategien verfügbar hat?
Ich glaube, es ist nicht Sacrifice. Ich glaube, es ist, der Gegner verliert ein Leben, du kriegst ein Leben. Weil viele andere Vampire davon sind auch so, wenn der Gegner diesen Zug Leben verlieren hat, wenn man Leben bekommen hat und so weiter und so fort, oder zweimal Attappen, der Gegner verliert ein Leben, du kriegst ein Leben, finde ich gut. Weil Schwarz hat diesen Life-Drain-Effekt schon sehr, sehr, sehr lange. Ich muss wieder ganz weit in der Magic-Geschichte ausholen. Es gab mal ein Black Summer. Da wurde Decks gespielt mit Nekropotenz, wo man x Leben bezahlen kann und x Karten ziehen kann. Und Contamination heißt die Karte, glaube ich. Wo man für 6 Mana in Höhe der Sümpfe Schaden schießt und so viel Leben bekommt. Schwarz hat diese Effekte mit du verlierst ein Leben, ich krieg ein Leben schon sehr, 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 sehr lange. Und ich persönlich habe das damals im Standard gespielt zu Ravnica 1 mit den Orzhovs. Und ich habe es geliebt. Ich habe es in Ravnica 2 im Standard gespielt mit Abnötigen. Ja, Entschuldigung, ich war einer von diesen Menschen. Und ich habe es geliebt. Und ich muss sagen, ich finde es cool, dass sie hier nochmal in diese Richtung gehen und damit auch nochmal was machen. Was sie halt dann auch gleichzeitig machen ist, sie geben dir auch nochmal Sachen zum Bezahlen dafür. Wir haben ja schon die wahrscheinliche Rare aus dem Set, sage ich mal, aus dem Jumpstart-Pack, wenn wir das mal mutmaßen können.
Ja.
Das sind Crossway Troublemakers.
Genau.
Und das sind Vampire mit 6 Mana 5/5. Natürlich hohe Kosten, aber wenn ein angreifende Vampire haben Death Touch Lifelink, was eine wahnsinnig, wahnsinnig starke Kombination ist, gerade für Vampire. Und immer wenn ein Vampir stirbt, kann man 2 Leben bezahlen. Und wenn man das tut, zieht man eine Karte. Und das ist insane gut, wenn man vorher irgendwie ein paar Leben aus dem Gegner rausgedraint hat.
Ja. Yeah.
Und deswegen, also, sehe ich als sehr, sehr, sehr starker.
Total. Und halt, ne, wir haben so ein bisschen Tribal Support oder Kindred Support, wie es jetzt heißt. Aber auch nicht nur bei Vampiren, sondern, wie wir auch eben schon gesagt haben, aus Cats. Und wir haben ein paar witzige Reprints drin oder auch gar nicht so schlechte Reprints, zumindest wenn man es in die frühen Jahren von Magic zurückschaut, mit Savannah Lines, der klassische 1-Mana-2-1, der mittlerweile zur Hölle und zurück gepowercreeped wurde von Ragavan, aber bekommt hier einen Reprint zusammen mit Leonin Vanguard, 1-Mana-1-1 mit At the beginning of the combat of your turn, if you control 3 or more creatures, this creature get +1/+1 until end of turn and you gain 1 life. Also so ein bisschen Life Gain, will ganz viele kleine Kreaturen haben. Unterstützt wird das von Helpful Hunter, was ein 2-Mana-Katze ist, die dir eine Karte zieht, wenn sie ins Spielfeld kommt. Also
dieses
ein bisschen wie
Artwork
dieser,
ist so süß.
Es ist ein sehr süßes Artwork. Aber so ein bisschen wie der Enchantment-Hund aus Kamigawa, den wir bis vor kurzem hatten. Und quasi am Top-End dieses Katzendecks könnte man sowas spielen wie Jazal Goldmane, ebenfalls in diesem Set. 4 Mana 4/4 mit First Strike und für 5 Mana kann man den aktivieren. Und angreifende Kreaturen, die man kontrolliert bekommt, plus X bis zum Ende des Zuges, wobei X die Anzahl an attackierenden Kreaturen ist. Also so ein bisschen so eine Grundstruktur von einem White Weenie, beziehungsweise White Cat Deck haben wir jetzt hier auch schon drin. Es ist auch wieder was, wo du sagst, okay, das ist schön, das erinnert mich irgendwie an so Amon-Cat-Agro-Zeiten, oder findest du, dass es mir ein bisschen zu sehr, ja, in die Wunschvorstellung gegangen, dass ein Mono-White Deck tatsächlich spielbar sein wird?
Tatsächlich habe ich das in Mirrodin gespielt.
Ah, auch das
mit
cool.
Savannen Löwen und Leonin Skyhunter. So ein nice. Mono-White Aggro. War damals nicht so erfolgreich, aber ganz witzig zu spielen. Und ich find's cool. Also auch hier wieder die Rare Reprint. Mhm. Genau wie ja bei den Vampiren, dass er auch ein Reprint ist.
Genau.
Und ich muss sagen, ich find's cool. Ich find's echt nett. Jazal ist jetzt nicht die teuerste Karte, ist nicht die insaneste Karte. Aber sie ist eine Karte, wo ich sage, wenn ich die im Jumpstart habe, oh Junge, hab ich Angst. Und auch in Blau-Weiß-Control-Decks, in der Standardzeit von damals, war Jazal manchmal mit drinnen.
Ja. Machst ein paar Tokens, greifst mit dem an, werden halt immer größer. Das geht
nicht standard. Also in der Zeit, wo der rauskam, der kam ja im Commander 2014 raus. Also verwechsel das jetzt nicht mit, Blackie hat gesagt, das spielt man im Standard. Nein, wenn man den damals so hatte und den gedroppt hat. Also wir haben damals noch Casual gespielt, es tut mir leid. Casual 60 Karten, deswegen.
Ja.
Da war das eine absolute Bombe.
Ja, definitiv. Und
ja, der hat tausende Reprints bekommen, aber es ist einfach eine gute Karte. Und wenn ich den Jumpstart sehe, kriege ich Angst.
Ja, total. Und ich finde, das gibt auf jeden Fall schon einen ganz guten Weg an das, was wir quasi mit Foundations so ein bisschen zu erwarten haben. Also, wir haben ja schon Llanowar Elves bekommen, wir haben schon Day of Judgment quasi angekündigt bekommen. Jetzt haben wir quasi so einen Blood Artist-Effekt, wir haben so White Weenie-Grundstrukturen. Was für ikonische, weiße oder farbliche Evergreen-Effekte würdest du dir dann für so ein 5-Jahres-Set im Standard denn wünschen? Gibt's irgendwelche Karten, wo du jetzt ganz genau sagen könntest, hey, das wäre mal was, das würde Standard ein bisschen powerful machen? Eine Theorie, die ich gelesen habe auf Reddit, ist Lightning Bolt.
Ja, das war auch meine allererste Idee.
Wie krass wäre das?
Ich habe in sehr, sehr vielen Standards gespielt, wo ich Schock spielen musste. Und immer mein Playset Lightning Bolt im Ordner hatte und gesagt habe, was für eine Kacke. Und dann war es auch noch so, dass Lightning Bolt, also das war noch, als Lightning Bolt dann schon bezahlbar wurde mit M10, M11, glaube ich. Mhm. Aber davor war Lightning Bolt halt auch einfach für uns unbezahlbar. Der hat 5-6 Euro gekostet. Das war insane teuer. Und wir mussten uns da mit Schocks und so einem Kram behelfen, weil wir halt einfach wir hatten ja nichts anders damals. Und als dann Lightning Bolt im Standard war das ein sehr, sehr interessantes, auch selbst für mich zum Zuschauen, zu dem Zeitpunkt habe ich keinen Standard selber gespielt, aber das war sehr interessant zum Zuschauen. Wir haben damals noch immer so in Anführungsstrichen Block Constructed gemacht, wir haben immer so dreimal das oder zweimal bis viermal dasselbe Starterdeck gekauft, das Intro-Deck, und haben daraus dann Decks gebaut. Und dann war in diesem einen Intro-Deck, waren dann halt, wie gesagt, Lightning Bolts mit drin, und das war so insane, das war so gut. Ja. Und es macht es noch mal ein bisschen geschwindiger. Ich weiß nicht, ob Monorot aktuell einen Push im Standard braucht oder für 5 Jahre einen Push
braucht. Ich glaube auch nicht.
Aber als Idee fände ich es tatsächlich ganz, ganz sweet. Ich habe weniger Ideen, wo ich sage, hey, das muss es sein. Ich habe eher eine Bitte. Und die Bitte wäre, dass wir jetzt zum Beispiel Karten wie Heroes Downfall nicht in irgendwelchen Standardsets bekommen. Sondern wirklich diesem Foundation-Set. Weil damit könnte man so vieles wieder gut machen. Und man sagt, hey, wir drucken den jetzt halt nicht die nächsten 5 Jahre in jedem Standard-Set. Weil das ist damals teilweise sehr stark passiert, dass gerade in den M-Sets Karten gedruckt wurden, die danach wieder gedruckt wurden.
Ja.
In Commons und Uncommons-Slot. Teilweise sogar in fiesen Rare-Slots, wo ich gesagt habe, boah, Leute, ist das euer Ernst?
Ja, da haben sich viele Leute drüber aufgeregt damals auf Arena, als dann irgendwie man das 7. oder 8. Duress-Artwork hatte. Das wurde immer in der Sammlung als neue Karte angezeigt. Das wäre ein bisschen schade. Wenn sie jetzt hier schon so einen Grundstock haben an Karten, dann sollen auch bitte es dabei bleiben. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir, weil wir eben bei Savannah Lions waren, ich kann mir gut vorstellen, dass so Savannah Lions jetzt für das neue Standard und für die nächsten Standards so eine Baseline sein wird. Aber es durchaus die Chance gibt, bessere Savannah Lions in zukünftigen Sets zu bekommen. Ja, ich glaube nicht, dass das das Power Ceiling ist, was wir in diesem Set bekommen werden, sondern einfach nur so ein Richtwert.
Der Grundstein?
Der Grundstein, genau. und das finde ich auf jeden Fall eine ganz solide Herangehensweise, weil man weiß dann immer, okay, Savannah Lions ist meine Baseline. Wenn mir mein One-Drop weggebannt oder rausrotiert, ich habe immer mein Savannah Lions. Was hältst du denn von der Karte, die in dem Set drin sein könnte? Wie gesagt, das ist nur eine Mutmaßung jetzt. Was hältst du denn von sowas wie Mana League? So ein 2-Mana-Counterspell mit einer Condition. Boah. Glaubst du, es wäre zu stark?
Mana League ist crazy. Vor allem, wer Mana League, musst du ja auch eine zweite Sache bedenken. Foundation ist standardlegal.
Es wird dann auch Pioneer
League.
Ja. Wir haben auch No More Lies. Also, aber wir haben auch Cavern of Souls. Das macht halt auch wieder ein bisschen schwieriger.
Deswegen, also ich finde, also ja, ich habe, wie gesagt, 8. Edition, 9. Edition war ja Mana League im Standard mit drin. Es war spannend, es war wirklich gut, es war ein sehr hin und wieder mal, also so ein hin und wieder, was man jetzt spielt und was nicht. Aber es ist nicht schlecht. Also ich finde die Idee ganz gut. Also was mir Mana League, Lightning Bolt finde ich ganz gut. Was ich krass fände, was ich auch cool fände, wäre tatsächlich sowas wie Thoughtseize, weil das 5 Jahre lang Thoughtseize im Standard einfach so viel auch diesen Kombo-Kram beenden würde und so weiter. Oh,
die Leute würden so hassen. Das ist, glaube ich, das ist so eine richtig eine Karte, die die Leute triggert. Das sehe ich ja auch in Pioneer, wo die Leute quasi nur deswegen Thoughtseize bannen wollen, weil es halt einfach so nervig ist, direkt Turn 1 eine Karte rausgerissen zu werden. Ich meine,
Legacy mit Grief. Du redest mit einem Legacy-Spieler mit Grief. Also ja. Ich hoffe ja, der Podcast kommt ja freitags raus. Ich hoffe ja, dass das am Montag vorbei ist. Wenn nicht, werdet ihr nächste Woche einen sehr, sehr, sehr geknickten Modern und Pioneer Blackie haben.
Ja.
Und dann, ja, mal gucken.
Aber weil du gerade Thoughtseize sagtest, also wahrscheinlich werden sie hier reinbringen sowas wie Duress. Weil
ja, Duress ist ein
Safe-Bet. Was ich spannend finde wiederum, wäre Inquisition of Kozilek. Weil es einer der wenigen Discard-Spells für ein Mana wären, die vom Power-Level her, würde ich sagen, nicht broken wäre. Und die es halt auch noch nicht in, zum Beispiel in Pioneer gibt. Und dann könnte man
Thoughtseize-Inquisition
spielen.
Wow, Fortis und Inquisition.
Du willst
die Welt gerade brennen sehen.
Also ich find's witzig. Ich weiß nicht, ob sie es machen werden.
Solange bis man gegen dich das spielt.
Genau. Solange, bis ich dann auf
der anderen Seite könnte man tatsächlich so ein richtig cooles, das habe ich am Wochenende in Herne bei der Lotus Fair Series habe ich mit einem jemanden gesprochen. Und der hat, wie heißt denn diese Discard-Verzauberung nochmal, diese schwarze, die
man auch manchmal.
Genau, Waste Not gespielt. Das wird natürlich ein Power Creep für
Waste. Ja, Waste Not ist super. Also ja, es ist. Ich mag halt so diese 8 Karten Discard-Geschichten, weil da könntest du richtig krass diese Midrange-Plane nochmal weitermachen. Und ich gehe davon aus, dass irgendwas aus Vampire gebannt wird. Und das wäre halt zumindest wieder was, wo man sagt, okay, Midrange ist immer noch spielbar. Man foldet nicht
einfach zu Aggro. Midrange ist wieder da.
Genau, weil es noch lange nicht so war.
Ja.
Aber trotzdem, also ich finde es spaßig zu überlegen, halt Foundations auch so als Grundstein wahrzunehmen, von wegen, welche klassischen Effekte wären denn mal wieder interessant für Standard. Und dementsprechend würde ich die Frage an euch mal weitergeben. Was für Karten würdet ihr euch denn wünschen für Foundations, für Constructed Standard die nächsten 5 Jahre, die da einziehen sollen? Ist Lightning Strike, ist es Lightning Bolt oder Lightning Strike oder Thoughtseize, Inquisition oder dann doch Duress? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Würde mich sehr freuen, da von euch zu hören. Und dann machen wir mal weiter mit einem, nicht News-Thema, nicht Community-Thema, aber wir hatten das schon mal häufiger in den Kommentaren so ein bisschen gelesen, so ein paar Einstiegsthemen. Denn mit Bloom Barrow sind ein paar neue Leute dazugekommen und es gibt so ein paar Konzepte, die wir immer als gegeben sehen, aber die wir vielleicht mal ein bisschen erklären müssen. Das haben wir in der letzten Woche schon so ein bisschen gemacht oder in den letzten Wochen gemacht mit Formaten, mit Online-Tools und jetzt kommen wir mal zu einem Grundkonzept von Magic the Gathering und zwar die 5 Farben von Magic. Weiß, Blau, Schwarz, Rot, Grün sind die Grundsteine von Magic the Gathering und die haben gewisse Charakteristika bekommen. Wie nennt man denn das Konzept in Magic, wie die Farben ansortiert sind und warum kann nicht jede Farbe einfach alles machen?
Das Color Wheel oder Color Pile kann man jetzt, Color Pie kann man jetzt, also der Kuchen oder das Rad kann man jetzt auch sehen, wie man möchte. Und tatsächlich hat das was mit Game Design zu tun.
Ja.
Ganz interessant, ich habe da neulich tatsächlich ein Video sogar noch zugeschaut, wo es eben genau darum ging, was so das Geniale dahinter ist. Und da war auch unter anderem Mark Rosewater damals im Gespräch, der das genau erklärt hat. Denn damit hält man Leute davon ab, immer nur den mächtigsten Kram zu spielen. Ja. Siehe Yu-Gi-Oh! Wo man einfach alles immer spielen kann. Und wenn man jetzt sagt, okay, Rot hat gerade eine sehr starke Kombination, eine sehr starke Karte, aber Weiß und Blau können dagegen was machen, wenn sie zusammenarbeiten, hat man einfach einen sehr schönen Ausgleich. Mhm. Und man gibt halt die Power in die Karten, aber die Farben und das den Color Wheel bzw. den Color Pile, das könnt ihr aussuchen. Ich persönlich kenne es nur als, nutze meistens das Color Wheel, aber es gibt eben auch den Color Pie, also den Kuchen. Der hält das Ganze dann balanced und zusammen.
Genau. Und vor allen Dingen ist es halt, es ist immer eine Grundsatzdiskussion, was jetzt eine Farbe darf, was es nicht sein soll, was eine Farbbruch ist. Es gibt auch Sachen, die machen bestimmte Farben mittlerweile nicht mehr. Mhm. Zum Beispiel Schwarz mit Dark Ritual, so ein Impulse-Mana-Zeug gibt's nicht mehr. Ist ein altes Design, ist überholt.
Gott sei Dank.
Und vor allen Dingen gibt's ja auch so ein paar Wechsel, gerade in den jüngsten Jahren, mit Fokus eben auf Commander, wo jede Farbe oder jede Farbkombination irgendwie Zugang zu irgendeiner Form von Ramp und Card Draw und eben eine Finish dann eben haben muss. Aber trotzdem gehen wir mal ein paar Grundkonzepte los und das wird ein bisschen abstrakter werden. Wir versuchen es natürlich für euch gut zu erklären. Mhm. Aber fangen wir mal an bei Weiß. Ach so, und was wir auch noch machen wollen, ist Vorurteile aufklären. Denn ich habe so das Gefühl, Insider-Jokes in den verschiedenen Jahren von Magic the Gathering haben sich zu den Farben auch ein bisschen etabliert. Und wir können bei Weiß direkt anfangen. Aber bevor wir in die Vorurteile kommen, wofür steht denn Weiß in Magic the Gathering?
Für die beste Farbe, die wir in Magic the Gathering haben. Weiß steht so ein bisschen für Frieden, Gerechtigkeit, Gesetz, Struktur, Selbstlosigkeit, Selbstaufopferung und ganz oft wird damit auch so ein Satz, den, ich weiß gar nicht, wer den gesagt hat, einer von den Game Designern hat ihn mal irgendwo gedroppt, der ist mir sehr stark im Gedächtnis geblieben. Das war, ich glaube, der wurde sogar in mehreren Artikeln auch zitiert, es war Peace Through Structure.
Ja.
Beziehungsweise auf Deutsch ist es dann einfach Frieden durch Struktur. Das klingt schwierig auf Deutsch, sagen wir es mal so. Ja. Aber es ist halt auch viel so Religion, Gesetze, das Gesetz selber, die Gesetzdurchführung. Das sieht man auch ganz stark an den Karten dann meistens.
Genau. Und so ein paar Grundmechaniken sind halt sowas wie, ne, Protection, eher kleine Kreaturen. Es gibt so dieses Rule-Setting, also sowas wie Rule of Law. Jeder Spieler kann nur ein Spell spielen. Mhm. Und die ganzen Sachen, daher kommt diese Gleichheit und diese Gesetzesmetapher her. Oftmals betrifft es halt auch als Spieler einem selbst. Man hat dann nur dadurch einen Vorteil, dass man vorbereitet ist auf den Effekt und die anderen in der Regel nicht.
Siehe Talia, Guardian of Draven, die halt sagt, hey, alle Spieler zahlen ein Mana mehr für ihre Nicht-Kreaturen-Spells.
Genau.
Deswegen spielst du nur Kreaturen.
Genau. Und das ist halt eben so ein bisschen das Ding bei Weiß. Das Vorurteil zu Weiß, was sich halt sehr lange gezogen hat, was auch in Commander gerade für lange Zeit eben auch fairerweise so nicht ganz unwahr war, ist, es ist die schlechteste Farbe, denn Life Gain ist nutzlos, es hat keinen Ramp, es hat keinen Card Draw. Was hat sich denn dahingehend in den letzten Jahren geändert? Ist Weiß immer noch die schlechteste Farbe in Magic the Gathering?
Nein. Also Weiß ist mittlerweile eher die Farbe, die halt wirklich fast alles kann. Mhm. Sie können Karten ziehen, sie können Mana machen, sie können eigentlich alles. Also Weiß kann einfach alles mittlerweile. Das ist zumindest das andere Vorteil. Man hat eben den Nachteil, gerade im Commander, dass Weiß und Life Gain einhergeht. Und man muss einfach sagen, Life Gain ist im Commander nicht wichtig. Life Gain ist im Commander nicht stark.
Ja.
Sondern man hat eben diesen Commander-Damage. Das bedeutet, wenn die Kreatur oft genug einfach reinhaut, dann gibt dir unendlich Leben keinen Vorteil. Entschuldigung. Aber das ist so weird, weil man halt auf 20.000 Leben sitzen kann, aber trotzdem verloren hat, weil man eben Commander-Damage bekommen hat.
Genau.
Und das ist so ein bisschen das Schwierige. Weiß hat aber sehr, sehr guten Removal. Weiß hat eine sehr gute Art und Weise, mit Sachen umzugehen. Mhm. Und deswegen ist es halt, ja, Life Gain selber, sage ich bis heute, ist absolut nutzlos. Mhm. Aber wir haben mittlerweile Ramp in Weiß, wir haben Card Draw in Weiß und wir haben so viele bessere Sachen wie in anderen Farben mittlerweile, dass ich persönlich mit dem Vorurteil, dass es die schlechteste Farbe, nicht mehr einhergehe, sondern dafür eher eine andere Farbe nehmen würde, die mehr rötlich ist.
Ja, das wird auf jeden Fall interessant, das noch zu diskutieren. Ich glaube, dieser Satz, dass Life Gain nutzlos ist, kommt halt eben auch daher, dass es in den frühen Jahren von Magic immer sehr gleichgeschaltet wurde mit anderen drei Effekten. Also ich denke zum Beispiel an die Boons aus Alpha. Wir hatten halt Lightning Bolt, wir haben Ancestral Recall, wir hatten Giant Growth, wir hatten Dark Ritual und Weiß hat Healing Salve bekommen. Wo das eine, ne, gibt dir drei Mana, das andere zieht dir drei Karten, das andere macht drei Schaden, das eine macht Kreaturen um drei größer und Weiß kann 3 Leben heilen. Das ist an sich alleine stehend wirklich nicht so geil und würde man eigentlich nur aus diesem Effekt her nicht wirklich spielen können. Interessant wird's dann, und in diesem Design Space befinden wir uns ja jetzt mittlerweile wieder, wenn man das mit Synergien verbindet, ne? Wenn du dann deine Card Draw gebundelt hast mit jedes Mal, wenn du Life gainst, bekommst du eine Karte oder die Soul Sister Strategien, wenn du auf einmal dann einen Sarah Ascendant hast, der eben ne, riesengroß ist und dir noch mehr Life gibt, oder die ganzen Engel-Synergien, die dann, ne, wenn du 5 Leben bekommen hast, kriegst du noch einen weiteren Engel dazu. Und so baut sich dann eben Weiß auch durch Life-Gain eben ein Vorteil. Dahergehend würde ich diesen Faktor Life-Gain ist nutzlos nicht mehr drin haben. Und Ramp ist halt ganz häufig eben dieses Catch-Up-Ramp. Also ich glaube, wir hatten es mit Bisa jetzt in Bloomberg gehabt, dieser 4-Mana Mythic Elemental Elk, oder wie der hieß.
Ja, oder Night of the White Oshard oder so.
Ja, yeah, genau, sowas halt. Wo du halt dann, ne, wenn jemand anderes hat mehr Länder als du, dann kriegst du das Mana in Form von anderen
zusätzlichen Landjobs. Alle sind gleich. Wenn der Gegner mehr Mana hat, hast du mehr Mana. Das ist ganz großartig.
Niemand zischt mehr davon.
Genau. Was ich halt sehr spannend finde, ist, dass halt gerade dieser Lifelink-Aspekt zeigt ganz schön, wie das Rad, das Farbrad sich gerade auch gedreht hat mittlerweile. Wir haben gerade eben über Foundation geredet, den Grundstein. Und da ist Life-Gain und man kriegt Leben, der verliert Leben, also es ist Life-Drain im Endeffekt, eher so ein schwarzes Ding mittlerweile.
Das ist halt,
glaube ich, aktuell wesentlich mehr Kreaturen. Prüft mich falsch, wenn ich es falsch sage. Es ist eine reine Vermutung, ich habe keine Grundlage dafür. Aber es fühlt sich so an, dass wir mehr Kreaturen aktuell in den neueren Sets haben mit schwarzem Life-Gain als mit weiß.
Da kommen wir halt so ein bisschen in das Ding, so tief werden wir jetzt in dem Part jetzt nicht einsteigen können. Aber es gibt primäre, sekundäre und tertiäre Effektfelder für so Sachen wie Life Gain. Also primär sitzt das in weiß, sekundär ist das so in schwarz und tertiär ist das auch in grün sehr häufig mit drin. Das sind halt so Sachen, das werdet ihr bei vielen Sachen haben. Jetzt gerade, wenn wir auch zu blau zum Beispiel gehen. Eine Kernmechanik von blau ist halt eben Card Draw, aber wie wir eben schon im Intro gesagt haben, Card Draw muss irgendwie jede Farbe in irgendeiner Form machen können. Halt, die Kosten sind nur andere. Aber bevor wir zu tief einsteigen, wofür steht denn blau in Magic?
Wissen. Ganz viel Wissen, Überlegung, das Streben nach Perfektion und auch teilweise so ein bisschen dieses Betrügerische, ich nehme dir etwas weg.
Genau. Und das ist halt auch wieder was, da kommt wieder das Vorurteil mit rein. Alle rollen mit den Augen, wenn man ein Mono-Blau-Deck mitbringt, weil das ist ja die Spaßpolizei. Counterspells gehören eigentlich in Magic the Gathering grundsätzlich gebannt und ist von den ersten 10 Jahren in Magic die beste Farbe von
Immer noch Magic. Die beste Farbe.
Immer noch die beste Farbe.
35 Jahre beste Farbe.
Ich glaube, gerade in Legacy kann man das schon fairerweise sagen. Also mit sowas wie Brainstorm, was so das klassische, also es ist gefixtes Ancestral Recall, also ein Mana, nicht zieh 3 Karten.
Und immer noch zu strong.
Genau, du ziehst 3 Karten und musst 2 wieder zurückgeben, aber mit Fetchlands und Shuffle-Effekten ist das gar nicht mal so schlimm.
Ja. Aber eben gerade dieser Counterspell-Aspekt ist halt ein sehr interessanter. Auch da habe ich, lustigerweise, wie gesagt, ich finde es gerade sehr lustig, dass wir darüber auch reden, weil ich, wie gesagt, diesen Game-Definition auch hart gesehen habe. Counterspells haben nämlich ein großes Problem, weshalb Leute, mal für die Leute, die ja blau draußen spielen, die Argumentation kommt dann immer, ja, aber dein Mörder kostet ja auch nur 3 Mana und mein Counterspell auch. Aber man hat halt ein ganz anderes Feeling, wenn die Karte, die man spielt, zum Beispiel den Enter the Battlefield-Effekt hat, oder man irgendwas tun kann, wie zum Beispiel sie beschützen, Protection geben oder irgendwas. Counterspells kann man in den meisten Fällen nur mit Counterspells begegnen. Und das ist halt eine Sache, die das sehr, diese Unbalance einfach zeigt. Weil du spielst deine Kreatur für 7 Mana, dein gepanzerten Bramwurm, 7 Mana, 8 Hexproof. Mega. Ich zahl 2 Mana und sag nö.
Ja.
Okay.
Genau, und ich glaube, dass das Hinterlistige, und du hast ja auch eben in den Charakteristikern von Blau auch sowas wie Betrug und ne, Überlegungen dazu genommen. Ich glaube, was da auch viel da reinkommt, sind halt diese Mimikry-Clone-Effekte und die Gain-Control oder Stealing-Effekte.
Ja. Manipulation.
Genau, so Manipulationsgeschichten. Also wir haben sowas wie ne, Persuasion oder halt ne, das klassische Clone oder auch Spark Double, andere Sachen, die halt eben sagen, ne, nicht nur
Mockingbird aus dem ganz neuen Set.
Genau, ist auch wieder so eine klassische Karte für Blau. Man hat keine eigenen Karten, die einen das Spiel finishen lassen, sondern man klaut sich die vom Gegner. Und das macht's halt dann auch eben so spannend, weil so richtige harte Finisher in Blau, zum Beispiel jetzt in Commander zu finden, ist schon irgendwie schwierig. Also du hast natürlich irgendwie deine Hullbreaker Horrors, also so große Beater, die ganz viele Effekte haben. Aber irgendwie basiert das dann doch mehr auf sowas wie Bribery oder sowas, wo du halt aus der Bibliothek von jemand anderem was findest und das quasi zu deinem Advantage umdrehst.
Umso besser dein Deck ist, umso schneller kann ich dich besiegen.
Genau, und das ist halt eben das Ding, das macht aber auch Blau so ein bisschen schwierig, halt eben auch zu spielen, weil dadurch, dass du keinen klaren Weg hast und immer abhängig bist, was dein Gegner spielt, oder jetzt in diesem übertriebenen Beispiel, kann es halt aber auch schon mal sein, dass man halt auch nicht die besten Antworten oder die besten Zeitpunkte für einen Counterspell hat oder die Threats halt nicht nur mit einem Bounce beantworten möchte und dann stirbt man halt eben relativ schnell. Also ja. Blau ist so ein bisschen weich und gute Spieler wissen natürlich, die mit den Nachteilen umzugehen. Aber schlechte Spieler oder eher neuere Spieler haben vielleicht mit einem Mono-Blau, mit nur Counterspells, nur Bounce-Effekten wirklich Probleme voranzukommen. Ja.
Absolut, weil man auch nicht weiß, welcher Spell ist jetzt gerade überlebenswichtig und welcher nicht.
Genau, und da kommen wir doch zu Black, beziehungsweise Schwarz. Das ist wohl die Farbe, die momentan im, ich würde sagen, im Standard und auch im Pioneer die größte Rolle spielt.
Legacy auch, Modern auch sehr viel.
Genau, und hat so ein bisschen das Vorurteil, Thema Color Pie, ist bei Schwarz eigentlich egal, denn eigentlich kannst du alles in Schwarz verpacken, solange du nur Leben verlierst am Ende.
Genau, stimmt Greatness das? At any cost.
Genau,
solange
genau.
du genug Leben oder irgendwelche anderen Ressourcen dafür bezahlst, bekommst du fast alles. Es gibt eine bzw. zwei relativ große Ausnahmen. Mhm. Schwarz ist sehr schlecht darin, Artefakte oder Enchantment loszuwerden.
Genau.
Es gibt Spells dafür, aber sie sind nicht gut da drin.
Ja.
Genau. Und dementsprechend, Schwarz steht ja auch so ein bisschen für Eigennutz, Tod, Opfer. Hemmungslosigkeit, wie gesagt, Greatness at any cost.
Genau.
Und das ist halt auch bei Schwarz so dieser Spielstil, den ganz, ganz viele sehr großartig finden.
Mhm.
Weil man eben genau so Powerhäuser einfach machen kann. Ich kenne so viele Leute, die im Commander oder auch in irgendwelchen anderen in Legacy, auch im Pioneer, einfach Mono-Black zocken.
Ja.
Weil die halt sagen, hey, ich kann alles, ich grinde mich selber runter bis zum geht nicht mehr, aber mein Gegner, der geht vor mir über die Wupper.
Genau, und das ist halt eben das Ding. Schwarz hat halt eben diese sehr eindeutigen Zerstörungseffekte auch. Also das Doomblade oder klassisch Murder, auch Fatal Push ist, glaube ich, so das kompetitivste Beispiel eben davon. Diese klassischen Destroy-Target-Creature ist halt wirklich was. Das hat so in dem Sinne nur Schwarz, ohne dass da noch irgendwas hinten dran hängt. Aber halt auch häufig sowas wie Infernal Grasp. Zerstört eine Kreatur für 2 Mana, musst du aber Leben für zahlen. Und gerade dieses musst du aber Leben für zahlen, ist halt wirklich so ein Ding, haben dann so Commander wie Krieg oder wie der heißt, führen das halt an die Spitze, wo du quasi alles, was schwarz ist, mit 2 Leben bezahlen kannst.
Dafür könntest du Post Malone.
Post Malone, genau. aber es macht es halt auch eben schwierig, das eben zu balancen. Wie viel gibt man denn wirklich für die Greatness aus und hat man sich damit eigentlich sehr selbst ins Bein geschossen, als dass man wirklich damit gewinnen kann? Das macht halt so ein bisschen das Balancing bei Schwarz eben aus. Aber ebenso Sachen wie Toxic Deluge, also ein 3-Mana Wrath, musst du so viel Leben zahlen, wie es eben Toughness gibt und dann ist es nicht mal zerstört, alle Kreaturen, sondern -X -X. Was ja nochmal eine ganz andere Art von Verrottung quasi ist, wenn man so will. Mhm. Und das macht's halt dann auch eben nochmal schwieriger, weil es trifft auch Indestructible Creatures, das trifft auch eben ganz viele Kreaturen auf einmal. Hat natürlich auch wieder so einen Gleichheitseffekt, ist halt immer noch ein Sweeper. Aber ist halt wirklich so ein Ding. Aber auch wieder eine Sache, die Legacy mehr beobachten kann. Reanimation. Wir haben Nekromantie in Schwarz.
Ja, hatten wir. Mittlerweile fühlt es sich eher ein bisschen so an, als hätten andere Farben das auch viel bekommen. Weiß hat es jetzt sehr viel bekommen.
Ja.
Dieses Wiederbeleben, was dann auch sobald ein weißer Zauber drunter ist, auf einmal positiv genommen meint wurde. Bei Schwarzen sind immer schwarze Zombies.
Mhm.
Irgendwas machen die Leute falsch. Das ist so ein bisschen dieses, es ist dieses leichte Drehen, das, was wir ja schon mal gesagt haben, ja, kommt hier zum Beispiel auch gerade bei dem Reanimate, bei dem aus dem Friedhof wiederholen, ganz oft auch mittlerweile zu dem Tragen. Also sowas wie Artefakte, Kreaturen und so weiter, das Friedhof wiederholen ist mittlerweile fast schon eher eine weiße Fähigkeit, mhm, als eine schwarze Fähigkeit.
Ja, genau. Also das ist halt wieder dieses, ne, primär, sekundär, tertiär.
Genau.
Aber das macht's ja halt auch eben so spannend und funktioniert ja auch dementsprechend weiß mit schwarz ziemlich gut, wenn genau man eben in diese Richtung gehen möchte.
Das muss man ja generell sagen, wenn wir jetzt über die Farben reden. Man kann die sehr gut kombinieren. Man kann sehr gut dann zum Beispiel sagen, hey, ich finde Blau ganz gut mit dem Wissen und Betrug und so weiter und so fort. Gleichzeitig finde ich Weiß aber auch ganz gut mit dem Gesetz und so weiter. Daraus baue ich jetzt ein Deck und es sorgt dafür, dass mein Gegner immer mehr zahlen muss, ich aber nicht oder so. Und so kann man das auch grundlegend meistens betrachten. Natürlich gibt es in jeder Farbkombination tausend andere Sachen. Ja. Aber diese, wir reden hier von Foundations, dem Grundstein. Genau.
Vielleicht machen wir dieses Format einfach nochmal mit den verschiedenen Gilden, wo wir dann die
Farbkombination. Ist bewusst, dass das 10 dann sind. Ja, dann
genau. Machen wir einen kompletten Podcast.
Wir müssten mal, wenn wir uns das nächste Mal sehen, mal nochmal was aufnehmen für den Urlaub. Wir haben ja demnächst wieder Weihnachten. Machen wir mal so die Doppelten und dann nehmen wir direkt die Trippel mit rein. Das ist dann 1 Stunde 15 durchgeredet.
Genau. Aber bevor wir uns verzetteln, gehen wir mal noch zur vierten Farbe und das ist Rot. Wofür steht denn Rot?
Chaos, Aggressivität und meiner Meinung nach ganz, ganz schwer mittlerweile Aktion. Und zwar blinde Aktion, Impuls, Nachgeben und so weiter und so fort. Mhm. Zerstörung, Wut, alles in dieser Richtung.
Genau. Und das sieht man dann auch in solchen Archetypen wie halt eben Aggro oder Burn. Das heißt, wir haben sehr viele aggressive Kreaturen. Haste ist so ein typisches Ding, wo auch diese Recklessness halt eben mit reinkommt, also diese Unbarmherzigkeit. Es ist fast schon egal, also ob was auch dabei kaputt geht. Also wenn man auch Gleeful Demolition, eine aktuelle Standardkarte, mit reinnimmt, da machst du ja explizit was von dir kaputt, um noch mehr Kreaturen rauszubringen. Und das macht halt genau diesen Charakter von Rot eben aus. Also da haben wir natürlich Direct Damage, Lightning Bolt, haben wir eben schon gesagt, aber auch so klassische Sachen wie Fireball, oder halt eben aggressive Kreaturen, die da auch eben mit dazukommen. Das macht schon eben eine sehr impulsive Art des Kämpfens da. Das heißt, wir haben so eine Explosion direkt am Anfang. Man zählt in Constructed von 20 runter. Und entweder man schafft es, auf 0 zu kommen, oder man schafft es nicht. Und dann hat man gewonnen oder eben verloren. Und da kommt halt eben auch noch mal die besondere Art der Card Advantage eben raus, die eben zwangsläufig eben kommen musste wegen Commander. Und zwar in der Art und Weise von impulsivem Card Draw. Ja. Was versteckt sich denn dahinter?
Impulsiver Card Draw ist meistens Card Draw, der nicht wirklich Card Draw ist. Card Draw bedeutet, man zieht die Karten auf die Hand. Mhm. Und bei impulsiven Card Draws redet man davon, dass man Karten ins Exile schickt und sie entweder direkt oder bis zum Ende der nächsten Runde oder so casten kann, also spielen kann. Und davon hat Rot jetzt seit 4,5 Jahren oder so, würde ich sagen, extrem viel bekommen.
Ja.
Und da ist es tatsächlich so, dass das wirklich so ein, okay, End of deine Zuges, ich nehme die obersten 3 Karten ins Exil, ich habe jetzt eine Auswahl aus 4 Karten und kann mit der sogenannten Card Selection, also die Auswahl der Karten, damit erhöhen, um damit den aggressivsten Play zu machen, um damit schneller von 20 auf 0 zu zählen.
Genau, und das ist halt eben das Ding, das halt sehr charakteristisch für eben Rot ist. Nicht nur impulsiver Card Draw, sondern auch sowas wie impulsiver Ramp. Wir haben so Ritual-Effekte, die dann eben, ne, für 2 Mana kriegst du 4 Mana. Und das halt aber dann nur für diese Phase, in der du dich gerade befindest, weil dann ist das Mana wieder verloren. Das heißt, du musst den Moment quasi greifen und eben das nutzen können. Und das sorgt so ein bisschen für das Vorurteil in Rot. Das ist ja eigentlich nur Burn und Aggro und das ist ein einfaches Deck für einfache Spieler. Also so ein bisschen die dummen Farbe, wenn man ganz böse sein will. Würdest du sagen, das stimmt? Das geht in die richtige Richtung oder glaubst du, da gehört mehr Nuancen zu?
Das habe ich immer schon gesagt. Jetzt werden wieder ganz viele Leute, die bei mir im Local Game Store uns hören, wieder die Augen rollen. Burn und Monorot Aggro ist eine der schwierigsten Sachen, die du machen kannst, meiner Meinung nach.
Ja.
Hat folgenden Bewandtnis. Jetzt, bevor ihr alle Daumen nach unten da lasst und Hate-Kommentare schreibt, lasst mich kurz erklären. Ihr müsst in der geringsten Zeit die effizientesten Wege finden, um das Puzzle zu lösen, wie ihr am meisten Schaden schießt.
Ja.
Und ja, die ganzen Kontrollspieler draußen sagen, nee, Kontrolle, du musst mit Ressourcen handeln und so weiter, das ist auch schwierig. Monorot, Aggro, Burn oder sonst was, ist wirklich, teilweise spiele ich in der ersten Runde die eine Kreatur, die nächste Kreatur oder den Zauber. Mhm. Und alles drei muss ich maximierend ausspielen und ist nicht immer gleich.
Ja. Und vor allen Dingen ist auch Sequencing einfach ein super schwieriges Ding. Slingshot Show-Off ist so die kernrote Kreatur gerade im Standard und auch in Pioneer. Und das ist ja nochmal ein spezieller Effekt durch das Plotten. Also man kann zwei Mana zahlen und der gierige Rotspieler würde den sofort Turn 2 rausholen. Aber vielleicht hat der schwarze Spieler dann Removal offen und haut den sofort weg. Das heißt, man plottet den erst und wartet auf den nächsten Zug, bis man auch das Mana hat, ihn entweder zu schützen oder noch weiter zu pumpen oder noch einen Removal-Spell hinterher zu jagen. Und das sind halt so ein paar diese Mikroentscheidungen.
Man kann ihn sogar plotten, damit der Gegner seinen Removal-Spell auf der Hand behält und man weiter mit seinen kleinen Kreaturen dem Gegner Schaden zufügt. Genau. Weil der Gegner immer denkt, ich kann den noch nicht removen, weil da ist ja immer noch der Snickshow.
Ja. Und das sind halt auch so Sachen, ne, der typische Modern Burn-Spieler, Lightning Bolt auf Kreatur oder Lightning Bolt in your face. Der gierige Rotspieler will es immer in your face spielen. Und das kann auch die richtige Entscheidung sein, aber selten, muss es halt nicht. Ne?
Genau. Deswegen, also gerade Rot ist keine einfache Farbe. Ja, genau. Es ist am Anfang sehr einfach. Es ist easy to learn, but hard to master, tatsächlich, meiner Meinung nach.
Genau. Und manchmal fühlt es sich halt auch als roter Spieler dann auch unwinbar an, wenn man dann irgendwie von Midrange-Decks die ganze Zeit gewallt wird. Aber da muss man halt eben die Outs finden und halt genau wissen, wie man sich da drumherum schlawinert. Deswegen, also ich finde auch Rot ist, glaube ich, mit einer meiner Lieblingsfarben tatsächlich in Magic. Einfach nur, weil es halt immer Teil ist von meiner Lieblingsfarbkombination. Ja. Rakdos und Boros. Aber halt auch eben ne, so eine gewisse Art von Proaktivität darstellt, die ich einfach sehr schätze in Magic Gathering. Und dementsprechend kommen wir mal noch zur letzten Farbe, zur vielleicht derzeitig kontroversesten Farbe, und zwar Grün. Und ich nehme das Vorurteil direkt mal vorweg. Macht quasi alles, was weiß kann, nur besser. Und ist die beste Farbe in Magic der letzten 20 Jahren und gerade in Commander so ein bisschen Easy Mode, weil es rampt dich, also es sorgt dir mehr Mana, als du ausgeben kannst, du hast die größten Kreaturen auf dem Feld, du ziehst damit noch lächerlich viele Karten. Hat denn Grün überhaupt irgendwelche Schwächen?
Ja, hat es. Denn Grün ist für mich das Stumpfste von der Farbe. Alle Vorurteile, die bei Rot sind, sind für mich bei Grün. Was einfach die Bewandtnis hat, dass Grün diesen Easy-Mode hat. Mhm. Wenn ich im Commander Multicolor spiele, spiele ich am besten mit Grün, weil dann komme ich ganz schnell an meine anderen Farben dran. Ich muss mir keine Gedanken ums Deckbauen machen. Ich muss mir keine Gedanken drum machen, dass ich irgendwie an andere Farben komme, weil ich werde irgendwann eine grüne Karte ziehen und die gibt mir alle Farben, die ich haben wollte, jemals in meinem Leben. Mhm. Und Rot ist halt so die schlechteste Farbe im Commander, meiner Meinung nach, weil es halt diesen aggressiven Ding hat.
Ja.
Grün hingegen ist eben die beste Farbe im Commander und das seit Commander existiert, weil es einfach sehr viel mit dem Ramp zu tun hat. Mhm. Wir spielen ein Ressourcensystem. Bedeutet, wir können nur das spielen, was wir an Mana haben.
Ja.
Es sei denn, wir spielen unfaire Karten oder Artefakte, was die theoretisch sechste Farbe mit farblos ist, aber da gibt es keine Definition für. Und wir spielen hier ein Ressourcensystem und wenn ich das schaffe, meine Ressourcen besser zu machen als die Gegnerressourcen und schneller zu machen, dann ist das stärker. Und das ist auch in anderen Spielen so. Ich weiß nicht, wer von euch Duel Masters kennt. Ich habe Duel Masters tatsächlich relativ exzessiv gespielt, die ersten vier Sets, weil ich zu dem Zeitpunkt echt keinen Bock hatte. Es war Lurwins halt. Ich hatte nicht so viel Bock auf Magic. Und da war es auch so. Grün hatte halt diesen Ramp. Nature, es war nicht cool, Entschuldigung. Nature hatte diesen Ramp, wo man Karten oben vom Deck oder von der Hand oder auch vom Gegnerfeld in seine eigene Mana-Zone legen konnte. Und das war insane stark. Und das ist es in Magic halt auch, wenn man in bestimmten Farben arbeitet, wenn man bestimmten Ideen arbeitet. Weil zum Beispiel in Legacy ist Grün eine Wurst. Es wird fast nicht gespielt. Es gab andere Zeiten, wo zum Beispiel Oko oder Random Six oder so tatsächlich noch da waren, wo man Grün sehr gut splashen konnte. Aber Grün wird aktuell nicht so viel gespielt, weil es eine Wurst ist. Und wenn, dann nur mit irgendwelchen 12-Posts, mit mehr Ramp oder sonstigen Sachen. Aber gerade für Commander ist der absolute Easy-Mode und für mich wirklich dieses einfachste Deck für Anfänger, für einfache Spieler, also ich ramp mich und tu meine dicke Kreatur ins Board, ist halt echt nicht schwierig.
Ja, ich glaube halt auch, Grün macht auch einfach Spaß zu spielen, weil Grün belohnt quasi alles, was du einfach in Commander machen möchtest. Du willst rampen, weil jedes Deck will rampen, du willst Card drawn. Das ist halt sowas wie Garruk's Uprising oder Shamanic Revelation, was dir halt lächerlich viele Karten ziehen kann im Laufe des Spiels. Sobald du das kombinierst mit einer weiteren Farbe, in Gruul hast du noch mal diesen impulsiv Aspekt noch mit drin, hast noch Hasty-Kreaturen, die riesengroß sind. Und die das macht's
du
halt
spielen kannst, weil du unendlich viele Ressourcen hast.
Ja, ja, eben. Und das ist halt eben das Ding, so archetypmäßig ist es ziemlich krass. Plus, Grün hat sehr viele Sachen bekommen, die so ein bisschen an dem Color-Pie-Prinzip halt, ne, die Marken da problematisch sind, wie zum Beispiel halt sowas wie, ja, so Flying war so ein Ding. Hat Grün nie bekommen, Grün hat dafür Trample, das heißt, Access Damage geht quasi auf den Spieler über, wenn die zu blockende Kreatur daran schon gestorben ist oder Lethal Damage bekommen hat. Dann haben wir aber sowas wie Old Gnawbone bekommen aus Dungeons & Dragons. Ist halt ein Drache, hat halt Fliegen.
Oder Yugai.
Und das ist halt eben so ein Ding, so, okay, das heißt, da wird's schon ein bisschen aufgeweicht. Dann, was ich eben schon meinte, Card Draw ist eigentlich so ein Ding. Damit hat Grün im Constructed, also in Standard und auch zum Teilen in Pioneer eben auch zu kämpfen, zumindest alleine. Ist halt auch in Commander mit halt eben den genannten Card Draw-Sachen halt auch so ein bisschen aus dem Fenster geworfen. Also eine Karte, die ich da besonders aggressiv finde in dem Color Pie Break, ist sowas wie Elder Gargaroth. Einfach eine 5-Mana 6-6, glaube ich, mit Trample und Vigilance. Und immer wenn er angreift oder blockt, kannst du aus 3 Modi wählen. Entweder du machst einen 3-3 Dude, du kriegst 4 Leben dazu oder 3 Leben dazu. Oder du ziehst eine Karte. Und das ist quasi, ja, ist halt
mit krass. Wachsamkeit. Ist so
mit insane. Wachsamkeit. Und es ist riesengroß. Es ist schon overrate und zieht dann noch Karten. Und da wird's auch ein bisschen, sag ich mal, kriminell. Also hier können wir das Vorurteil nicht so ganz entkräften. Es ist halt einfach, also das Commander-Format ist auch ein bisschen drumrum gebaut, eben auf dieses Long Game. Das Long Game erreichst du halt eben durch Ramp, deswegen Grün von Natur aus eben schon das von Anfang besser an gemacht hat. Ja. Und große Kreaturen sind bei 40 Lebenspunkten pro Gegner halt einfach besser als kleine Kreaturen. Und das ist halt so ein bisschen, das macht's halt eben so unfassbar stark. Und es ist auch schwierig, in einem Eternal-Format wieder zurückzudrehen. Das vielleicht noch dazu
gesagt. Absolut richtig. Und dementsprechend auch sehr spannend, weil jedes Format hat auch so ein bisschen seine eigenen Sichtweisen, seine eigenen Ideen. Wir sind jetzt auf allgemeine Sachen eingegangen. Wenn man jetzt irgendwie Pioneer anschaut, wenn man Modern anschaut, Legacy, Vintage, Standard oder auch Draft, also Limited, hat man ganz andere Optionen, ganz andere Vorurteile, ganz andere Sachen. Und ich hoffe, das ist nochmal deutlich geworden, dass wir da wirklich so einen allgemeinen Überblick gegeben haben über die 5 Grundfarben.
Genau, und wie gesagt, wir haten keine Farbe, wir mögen eigentlich alle Farben. Ich habe schon mal alle Farben schon mal gespielt.
Ja.
Es gibt so ein paar lustigere Vorurteile, es gibt ein paar Vorurteile, die einfach jetzt nicht mehr stimmen. Aber das ist so unser kleiner Abriss von den 5 Farben von Magic. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Wenn wir was vergessen haben zu den Aspekten, schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Dann können wir das Ganze hier ein bisschen länger am Leben lassen und kann man noch vielleicht das ein oder andere nachlesen. Aber wie seht ihr das? Welche Farbe findet ihr am besten, findet ihr am schlechtesten? Wo könnte man noch ein bisschen am Color Pie drehen, damit die eine oder andere Farbe vielleicht noch besser oder schlechter wird? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Wollen wir noch Ask Us Anything machen? Oder?
Natürlich.
Sehr gut. Dann machen wir mal noch eine paar Fragen. Ask Us Anything. Marc, wo können die Leute denn sich melden für eine Frage im Podcast?
Ask Us Anything könnt ihr dort stellen, wo ihr auch schon die ganze Zeit darauf hingewiesen werdet. Kommt auf unseren Discord. Kommt in unsere WhatsApp. Nein, in unseren Discord. den Link dazu findet ihr sowohl in der Videobeschreibung wie auch in den Shownotes. Wenn ihr es nicht schon lange gemacht habt, bitte kommt doch mal vorbei, guckt mal rein. Wir sind eigentlich ganz coole Dudes. Wir haben jetzt auch sogar eine Modern League, wenn ich es richtig gesehen habe, richtig verstanden habe. Wir machen hin und wieder mal so. Ich weiß nicht, ob ich Turnier oder League sagen soll. Unsere Mods werden mich sowieso korrigieren.
Turnier ist, glaube ich, der offizielle
Begriff. Okay, es ist ein Turnier, was über mehrere Tage läuft, was für mich eine Liga ist. und dort könnt ihr auch unter anderem in dem Bereich von Radio Ravnica Ask Us Anything stellen. Eine Frage, dann Enter drücken, absenden, damit wir die Fragen nach und nach durchgehen können. Und ihr müsst damit leben, dass wir es nicht jeden Tag schaffen, Ask Us Anything zu machen, sondern nur einmal die Woche. Deswegen schaffen wir meistens nicht alle Fragen, aber wir arbeiten dran. Wir werden auch irgendwann wieder eine XXL-Folge machen, um die ganzen Fragen aufzuholen.
Höchstwahrscheinlich.
Wenn es aber eine wichtige oder schnelle Frage ist, wie zum Beispiel, was spiele ich morgen im Turnier, dann stellt sie nicht im Ask Us Anything, sondern Fragen an die Community.
Genau, die antworten dann auch immer direkt. Aber die erste Frage, die wir heute besprechen, ist von Effi oder Effizienzi. Er oder sie schreibt, am 26.8. ist das nächste Banning-Announcement. Wie seht ihr mögliche Bannings in Pioneer? Soren, Amalia gegebenenfalls präventiv, Nerf bei Lotus Field, Modern, Nadu, eventuell Ring und Legacy Grief? Fragezeichen. Was wünschst du dir, was gebannt wird und was glaubst du, werden sie bannen?
Ich glaube tatsächlich, dass Grief gehen wird. Mhm. Viele Leute fangen jetzt an, den Frog zu haten, den Psycho Frog. Mhm. Der zu Recht, er ist eine sehr starke Karte, ist eine sehr gute Karte, aber die Meta kann sich daran adaptieren. Grief ist viel, viel schlimmer, wenn man mit einem schlechten Maligen auf 5 das Spiel startet, ist es einfach nicht schön. Im Modern, ich habe jetzt am Samstag ja Modern gejudged. Mhm. Das ziemlich große Invitational Event. Ich weiß gar nicht, wie die jetzt aktuell heißen. Die haben so einen ganz crazy Namen. Irgendwie nicht Showdown, sondern irgendwie so ein ganz crazy Namen. Auf jeden Fall sind da auch Leute aus Berlin und so weiter hergekommen, um das zu spielen. Mhm. Und ich muss sagen, das meistgespielte Deck, was ich ohne Ende in diesem Turnier gesehen habe, war Rot-Weiß Energy. Ja. Und dieses Boros Energy Deck sieht insane crazy stark aus.
Ja.
Und da muss ich leider sagen, da muss irgendwas auch gemacht werden. Ich glaube, dass sie bei Modern eben ja den Nadu rausnehmen, weil er ist ein Problem. Aber vielleicht auch da was ändern können. Da könnte ich auch was sehen, dass sie bei dem Rot-Weiß-Energy-Deck irgendwas drehen. Weil das war insane viel, insane stark und wirklich crazy.
Es wurde ja auch schon in dem, also es wurde nicht direkt auf die Bannings eingegangen, es wurde nur gesagt, dass es keine Emergency-Bannings für Nadu geben wird in Modern, aber sie haben auf jeden Fall angekündigt, dass sie was bannen werden. Und da bin ich mal gespannt, ob das bedeutet, ob sie wirklich den Vogel auf den Kopf erwischen werden mit Nadu, oder ob sie da
Schuko-Bann.
Oder ein Schuko-Bann dann doch kommt. Aber ja, ich würde dir auch zustimmen, dass Energy was gebannt werden müsste, allein nur deswegen, weil sie auf Arena die Energy-Karten jetzt schon rebalancen. Das heißt, viele Pieces werden, die in Historic sind, werden rebalanced. Ich glaube, Timeless bleibt so, wie es ist. Aber ja, es ist ein sehr starker Archetyp geworden, weil Modern Horizons 3 constructed. Für Pioneer, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass, also ich bin mittlerweile so ein bisschen rumgekommen, was meine Meinung angeht zu Amalia. Ich glaube tatsächlich, Amalia muss ein bisschen was gebannt werden. Also ich weiß nicht, ob Amalia selbst oder irgendein anderes Piece oder ich weiß nicht, eigentlich müsste es Amalia sein, weil was anderes zu bannen macht nicht so viel Sinn. Und ich bin tatsächlich auch bei Vampiren so ein bisschen rumgekommen und sag, okay, vielleicht müsste auch der Sorin gehen, wobei ich mir da nicht so ganz sicher bin, ob vielleicht Amalia halt Agro-Decks zurückhalten, die dann Rakdos wieder in Schach halten würden, wenn sie durchkämen. Das müsste man dann mal schauen, wie es halt eben funktioniert. Aber ich habe da auch so ein bisschen im Gefühl, dass es da ein bisschen was geben sollte. Aber es kann halt auch sein, dass sie sagen, Pioneer ist gerade nicht relevant. Bannen wir mal einfach nichts, weil uns interessiert es gerade nicht. Und das
davor
ist ja auch
was. Davor habe ich Angst, dass sie das bei Legacy tun. Davor habe ich so Angst.
Und das ist halt das Ding, das haben sie ja bei Pioneer auch schon historisch super lang gemacht. Also in Water of Truth wurde 180 Tage oder so ein Format gelassen, nachdem das Combo-Deck eben dazu rauskam. Man hat dann immer so super lange Etappen, wo man irgendwie sagt, okay, jetzt lohnt sich gerade nicht zu spielen, jetzt bannen sie das halt gerade irgendwie nicht, was sie bannen müssen. Und das macht's halt wieder nervig. Und ich bin mittlerweile auf dem Ast zu sagen, okay, ich glaube, ich hätte lieber ein paar zu viele Bannings oder gefühlt zu viele Bannings in Pioneer als zu wenig, als dass wir im selben Format jetzt noch bleiben.
Das Spannende dabei ist ja nicht nur die Bannings, das Spannende dabei sind ja auch die Unbannings.
Ja.
Und ich hätte lieber ein etwas rapideres Banning und rapideres Unbanning, als zu lange mit demselben Rührstab in demselben Brei rumrühren.
Ja, eben. Und das ist halt eben das Ding. Ich bin mal gespannt, was sie in Pioneer machen werden, ob sie was in Pioneer machen werden. Also die Community ist sich relativ einig, dass irgendwas passieren muss. Aber ich bin mir zum Beispiel uneinig, ob in Phoenix was gebannt werden muss, weil das wäre das potenziell drittstärkste Deck. Wenn dann die Konkurrenz rausfliegt oder was gebannt bekommt, heißt das, dass die nach oben gehen oder heißt das, dass neue Decks kommen? Das muss man halt eben sehen. Und ich hoffe, dass sie da sich noch ein paar mehr Gedanken zu machen und das Ganze.
Make humans great again.
Genau, bringt mal wieder Humans zurück. Dann haben wir von Markus G. eine Frage. Habt ihr schon ein Bloomberrow-Deck gebaut und welche süßen Tribes gefällt euch am besten? Hast du ein Bloomberrow-Themed-Deck oder Bloomberrow-Karten verwendet? Du hast die Spottdrossel schon mal Mockingjay erwähnt. Wird die irgendwo gespielt?
Ja, die wird im Modern und im Legacy gespielt, rauf und runter. Das ist ganz cool. Aber ein eigenes Tribal-Deck dafür habe ich nicht gebaut. weil, das muss ich jetzt auch dabei mal droppen, Bloomberg ist für mich, habe ich festgestellt, too cute. Und ich habe einfach der Punkt, dass wenn everything is cute, nothing is, ich einfach da hänge und sage, boah, können wir jetzt bitte den Kettensägen schwingenden Jason Mörder aus Duskmorn haben, danke.
Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich habe mein Otter-Deck jetzt mal fertig gebaut. Oh, nice. Das Analia ist es, glaube ich, was quasi Spells kopiert. Spells, ja. Also entweder Instant Sorceries oder Otter Spells. Dafür muss ein Gegner eine Karte ziehen. Was ein absolut guter Deal ist, weil dann hast du halt dein Bribery und dein Expropriates drin und oh, wir haben es zweimal. Und ja, das macht schon Spaß. Ich muss es mal noch in einer anständigen Runde in 100%ig fertig mal machen. Ansonsten habe ich immer noch Hazel hier liegen. Ich bin noch nicht dazu gekommen, weiteres Deck zu bauen, aber habe auch gerade so ein bisschen Deckbaumüdigkeit. Deswegen mal schauen. Aber es gehen auf jeden Fall noch ein paar süße Decks in ein paar süße Karten in süße Decks. Dann noch die letzte Frage von Marlon. Glaubt ihr, man könnte eine neue Farbe in Magic einführen und wie fändet ihr das? Die große Lila-Theorie, würde ich sie mal nennen. So häufig, wie ich schon gefakte Magic-Rücken gesehen habe mit einem Lila-Splash. Glaubst du, es kommt eine neue Farbe und glaubst du, Magic braucht eine neue Farbe?
Sie haben eine neue Farbe eingeführt, als sie Colorless, explizite Colorless Sachen gemacht haben. Mhm. Die Eldrazis sind eine neue Farbe. Wenn man ein rot-grünes Eldrazi-Deck spielt, dann spielt man dreifarbig.
Genau, das ist die Void.
Und das ist etwas, wo man sagen muss, damit haben sie schon die neue Farbe, die sechste Farbe eingeführt. Deswegen haben wir es gerade eben bei dem Farbrad-Video so ein bisschen kurz erwähnt. Aber am Ende des Tages werden sie keine neue Farbe einführen. Ja. Weil das Problem einfach ist, wenn man eine neue Farbe einführt, wird sie entweder super, super broken sein, so wie man, wenn man in WoW eine neue Klasse einführt, oder sie wird halt in der Versenkung verschwinden, weil es nicht genug Support dafür gibt. Wie wenn zum Beispiel neue Token wie Energy damals oder irgendwelche anderen, wir hatten ja X-Liebe, Fortell oder was nicht alles, was für Fähigkeiten alles kommen. So würde es auch einer kompletten Farbe ergehen, weil sie halt nicht 30 Jahre lang Support hatte.
Ja.
Und dann muss sie entweder so broken strong sein, dass man ganz, ganz viele tolle Karten damit kauft und spielt und dass die Farbe alles übernimmt. Oder sie wird halt untergehen. Warum sollte ich diese Farbe spielen, wenn sie nicht broken ist?
Ja, eben. Und das ist halt das Ding. Das Konzept von dem Color Pie ist halt auch jetzt, ich würde nicht sagen, es ist nicht hundertprozentig ausgefixt, dafür sind zu viele Lücken und Color Breaks und sowas drin. Aber es ist halt eine gute Grundlage, die ich nicht aufbrechen würde, vor allen Dingen, wenn man sowas wie Devoid eben hat, also farblos. Und wer nicht glaubt, dass farblos eine sechste Farbe ist, der soll unbedingt mal Modern Horizons 3 Limited spielen, denn häufig, wie ich Eldrazis auf der Hand hatte, weil ich dachte, oh, ist ja colorless, kannst du ja mal splashen. Nee, du musst schon deine Länder finden, die du damit auch dann dieses farblos eben erzeugen kannst, weil sonst sieht's ganz schlecht aus.
Und dabei muss man ja auch sagen, dass Magic the Gathering ja nicht die erste Idee war, die Richard Garfield gemacht hat, sondern die erste Idee war The Five Colors. Und daher kommt tatsächlich auch der Farbpeil. Dafür haben wir die Farben tatsächlich von diesem allerersten Richard Garfield-Spiel, was danach zu Magic wurde.
Genau. Und in dem Sinne, wenn ihr eine Frage an uns habt, die wir an dieser Stelle beantworten sollen, dann kommt bei uns in den Radio Ravnica Discord und stellt sie uns im Ask Us Anything. Wie gesagt, dringende Frage, Fragen in die Community. Aber das war's auch schon mit Folge 257 von Radio Ravnica. Wenn ihr uns supporten wollt, dann könnt ihr uns gerne abonnieren auf YouTube oder uns auch folgen auf Spotify oder wo auch immer es Podcasts gibt. Wir sind eigentlich überall vertreten. Gerne folgen, 5 Sterne für geben. Dann haben wir natürlich auch Social Media. Wir haben Instagram, wir haben Threads. Twitter habe ich mittlerweile nicht mehr. Aber
echt nicht?
Nee, habe ich gelöscht. Ich hatte keinen Bock mehr.
Erstmal klatschen, applaudieren.
Genau. Aber da könnt ihr uns folgen, da posten wir sehr interessanten und spaßigen Kram. Alles verlinkt in der Videobeschreibung. Und ihr könnt uns auch noch finanziell unterstützen und dabei leckere Getränke erleben mit Holy, dem Energy Drink, beziehungsweise Eistee ohne Bullshit. Und schaut vorbei bei weareholy.com/Radio Ravnica und spart Geld mit Ravnica 10 10% oder Ravnica 5 5 Euro auf euren Ersteinkauf. Und wie gesagt, ein kleiner Teil geht daran an uns. Und ihr könnt uns aber auch noch direkt unterstützen, wenn ihr das möchtet, auf patreon.com/gamery Da machen das zum Beispiel unsere Goldunterstützer Asterix, SpikerX, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, Jan Web, Siren, Sascha H., Simonim und Stormenwolf und Trollfaust, bevor ich ihn vergesse. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Und vielen, vielen Dank auch an dich, Marc, für eine weitere Woche Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen uns in der nächsten Woche wieder mit vermutlich Bannings, hoffentlich, fingers crossed, mal schauen.
Hoffentlich.
Und was auch immer so in der Welt von Magic abgeht. Haut rein, bis dann und ciao.
Ciao, ciao.